Wir wollen heute Abend Apostelgeschichte 5 aufschlagen. Und die berühmte Stelle, die Verse lesen, die über die Züchtigung und den Tod von Ananias und Sapphira reden. Wir lesen hierzu einige Verse aus Kapitel 5. Ein gewisser Mann aber mit Namen Ananias mit Sapphira, seiner Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste, und er brachte einen gewissen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es so blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Gewalt? Was ist es, dass du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen hast? Nicht Menschen hast du gelogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Soweit. Das ist eine ganz tragische Geschichte und eigentlich möchte ich gar nicht über diese Sache predigen. Eben gerade, weil es uns betroffen macht, dass so etwas überhaupt geschehen muss im Reiche Gottes. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass unser Gott, der ein gnädiger Gott ist, auch ein heiliger Gott ist. Und dass wir mit einem Gott leben und an ihn glauben dürfen, der in gewissen Gebieten keinen Spaß versteht. Wirklich nicht. Und darum ist es auch wichtig, eben nicht mit der Gnade Gottes zu spaßen. Oder Gott zu versuchen. Und dass wir das alles wissen und dass wir uns dessen erinnern, soll dieser Abend dienen. Wir wollen nämlich über Ananias und Sapphira uns Gedanken machen. Die beiden, so scheint mir, sind gläubig gewesen. Sie waren Kinder Gottes. Es handelt sich also hier um Gläubige. Sie hatten sehr schöne Namen. Ananias heißt, übersetzt, der Herr ist gnädig. Aber genau mit dieser Gnade Gottes, diese Gnade Gottes hat er irgendwie versucht zu manipulieren. Genauso wie es im Judasbrief steht, dass es einige gab schon damals, die die Gnade Gottes in Ausschweifung missbrauchten. Der Herr ist gnädig, wir wissen das. Und seine Gnade ist groß, sie ist gewaltig groß, aber wir dürfen nicht die Gnade Gottes in Ausschweifung verändern oder versuchen sie zu manipulieren. Sapphira heißt, so steht es im Wörterbuch geschrieben, die Schöne. Schöne Namen, aber schlechte Prinzipien in ihrem Leben. Und nun, wir fragen uns, was haben sie denn eigentlich getan, damit sie so streng vom Herrn gestraft wurden? Eigentlich war es doch nur eine kleine Sünde, könnte man sagen. Sie haben ein bisschen gelogen. Ja, ein bisschen gelogen. War das wirklich nur ein bisschen Lüge? Als Ananias zu Petrus kam und ein Teil dieses Kaufpreises zu Füßen legte und ein anderer Teil für sich behielt, stellte ihm Petrus viele Fragen. Und aus diesen Fragen heraus wissen wir, was eigentlich die Sünde war von Ananias und Sapphira. Ihre Sünde war, sie wollten sich einen Namen machen, sie wollten sich profilieren im Reich Gottes. Und gleichzeitig aber war die Geldliebe in ihren Herzen gewaltig groß. Und das ist schon etwas sehr, sehr Böses. Etwas sehr, sehr Böses. Schon erstens einmal, dass man versucht, überhaupt im Reich Gottes sich einen Namen zu machen. Irgendwie gut dastehen zu wollen vor den anderen. Irgendwie, ja, einer der Großen sein zu wollen. Überhaupt sich selber seinen eigenen Namen im Reich Gottes zu profilieren, ist etwas Böses. Denn genau das ist das Christentum nicht. Der Herr hat uns ein Beispiel gegeben und er sagte, der Größte unter euch, er soll aller Diener sein. So wie auch ich nicht gekommen bin, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, um mein Leben zu geben. Wir wissen, dass einige ihr Hab und Gut verkauften zu jener Zeit. Nicht alle. Es haben nicht alle ihren Besitz verkauft damals. Es waren viele, aber nicht alle. Denn es gab immer noch Versammlungen. Es gab immer noch Zusammenkünfte. Wir sehen das in Apostelgeschichte 12 zum Beispiel. Als sie sich versammelten im Haus von, also da gab es noch Häuser, es gab noch Gläubige, die Häuser hatten damals, aber die haben nicht alle alles verkauft, aber es gab viele, die es taten. Und niemand zwang die Geschwister, einen solchen Schritt zu tun. Es musste freiwillig von Herzen sein, so wie Paulus es uns sagt in 2. Korinther 8 und 9. Und wir haben eben gelesen, dass auch Barnabas einer war, der einen Acker besaß, ihn verkaufte, das Geld brach und dieses Geld zu den Füßen der Apostel niederlegte. Und irgendwie muss in dem Herzen dieses Ehepaars, dieser Christen, Ananias und Sapphira, dieser Wunsch gewesen sein, eben sich selber unter den Gläubigen zu profilieren, indem sie zu verstehen gaben, eben alles zu verkaufen und ihr Leben so ganz für die Sache des Herrn einzusetzen. Aber wir wissen, es war nur einen Teil. Also, sie haben ganz sicher gelogen. Sie wollten sich einen Namen machen und das alles mit Geld. Und das macht die ganze Sache noch schlimmer. Wenn man Geld einsetzen will im Reich Gottes, um sich selber eine gewisse Ehre zu verschaffen. Gleichzeitig aber trotzdem noch einen guten Teil für sich auf der Seite zu behalten. Darum ist auch die erste Frage, die Petrus Ananias stellt, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Und das ist ein ganz, ganz harter Satz. Frage, ist es überhaupt möglich, dass der Satan in einem gläubigen Menschen sein Herz erfüllen kann? Erfüllen. Also nirgends steht in der Bibel geschrieben, dass ein Gläubiger besessen sein kann von Satan. Aber es steht geschrieben hier, und ich nehme mal an, Ananias und Sapphira waren Gläubige, waren Kinder Gottes. Es gibt sogar welche, die meinen, Ananias hätte auch einen gewissen Dienst gehabt innerhalb der Jünger, steht aber nicht in der Bibel geschrieben. Es kann sein, kann aber auch nicht sein. Aber kann es sein, dass der Satan das Herz eines Gläubigen erfüllt? Erfüllt? Wir haben ja heute Morgen gehört, wie wichtig es ist für Gläubige, dass der Heilige Geist unsere Herzen erfüllt. Wie ist es möglich, dass der Satan in einem gläubigen Herzen so viel Platz bekommt? Ist das überhaupt Menschen möglich? Und da gibt es viele Geschwister, die halten das für völlig unmöglich. Die sagen, das ist doch nicht möglich. Der Herr Jesus lebt doch in meinem Herzen. Und wenn der Herr Jesus in meinem Herzen ist, ist das schon eine Garantie, dass der Satan mir nichts anhaben kann. Ja, aber hier sagt Petrus genau diesen Satz. Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Nun, wir wollen uns über diese Frage unterhalten und in der Bibel ein paar Verse anschauen. Wir werden natürlich, wenn wir uns über dieses Ehepaar Gedanken machen an das erste Ehepaar erinnern, an Adam und Eva, 1. Mose 3. Die sind nämlich auch schon vom Satan so hintergangen worden und ihre Herzen wurden vom Satan erfüllt und die lebten aber noch in Unschuld. Da war noch keine Sünde da. Aber ihre Herzen waren schon voll damit, von der Lüge Satans. 1. Mose 3, Vers 6, und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Und sie nahm von der Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann mit. Ihr und er aß. Satan konnte schon, als die Sünde noch nicht da war, diese Herzen erfüllen von seiner Lüge. Und wie sehr unsere Herzen einfach leider diesem Trug immer wieder auf den Leim gehen können, soll uns nachdenklich stimmen und auch wir, die wir Kinder Gottes sind. Wir sind nicht einfach immun dagegen. Und wir dürfen hier uns keine Illusionen machen. Wir haben einen Kampf, er ist nicht gegen Fleisch und Blut, aber er ist gegen die Mächte der Finsternis. Er ist gegen Satan und vor allem gegen seine Lügen gerichtet. Und wenn wir diesen Lügen Raum machen, dann kann es sein, dass diese Lüge uns auf einmal erfüllt. Und dass wir in ganz schlimme Sünden fallen. Und davor soll uns der Herr bewahren. Wir wollen noch ein paar Verse lesen. Wir lesen im Matthäus-Evangelium dann, Kapitel 12, die berühmte Stelle, wo der Herr Jesus über das Geschlecht, über seine Zeitgenossen redete. Und er sagt etwas ganz Interessantes. Matthäus, Kapitel 12. Die Verse 43 und folgende. Wenn aber der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Örter, Ruhe suchend und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin, nimmt sieben andere Geister mit sich, böser als er selbst. Und sie gehen hinein und wohnen da selbst. Und das letzte jenes Menschen wird ärger als das erste. Also wird es auch diesem bösen Geschlecht ergehen. Aber das Prinzip ist wichtig. Was war das Problem hier mit diesem Menschen? Mit dem es am Schluss schlimmer war als am Anfang. Das Problem war, dass sein Haus, das heißt sein Herz, nachdem es gereinigt worden war, leer. Leer war. Denn der Geist, der ausgefahren war aus ihm, so steht geschrieben, ich will in mein Haus zurückkehren, wovon ich ausgegangen bin, und dann steht geschrieben, er findet es leer, gekehrt und geschmückt, aber leider leer. Leider leer. Satan kann nur ein Herz erfüllen, das nicht mit dem Herrn erfüllt ist, das leer ist. Und das ist ganz wichtig, liebe Geschwister, auch in unserem Leben. Wir können unsere Herzen, unser Leben nicht einfach leer lassen. Das ist ganz gefährlich. Entweder sind wir mit dem Herrn erfüllt, oder unsere Herzen sind äußerst gefährdet. Denn es gibt eigentlich keine geistliche Leere. Entweder ist der Herr in unserem Leben der Lebendige, oder der Satan wird diese Leere ausnützen und es wird früher oder später mit uns schlimmer werden. Darum muss ein Christ auch ständig in der Nachfolge leben, in einer Bußhaltung bleiben, sich vor dem Herrn beugen und sein Leben immer wieder dem Herrn übergeben. Und wenn der Satan uns anfechtet und uns Not macht, mit geistlichen Waffen ihn bekämpfen. Und das Kreuz Christi, es wird jedem von uns Sieg schenken, wenn wir dies wollen. Wenn wir dies wünschen. Ja, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Wir lesen noch 2. Korintherbrief, Kapitel 11, um zu zeigen, dass das leider auch bei Christen möglich ist. Und wenn jemand sagen kann, ja, Matthäus redet über dieses gottlose, über die gottlose Generation der Juden, die damals zur Zeit Jesu gelebt haben, gut, das ist wahr. Ich glaube, das Prinzip gilt aber allgemein. Aber hier im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, geht es eindeutig um Christen. Es geht um Gläubige und Kinder Gottes. Und hier sagt Paulus im Vers 2, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Denn ich habe euch einem Manne verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Es sind also Gläubige. Ich fürchte aber, dass etwa Vers 3, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, also auch euer Sinn verderbt und abgewandt werde von der Einfalt gegen Christus. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfanget, den ihr nicht empfangt habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertrüget ihr es gut. Wenn da einer kommt und eure Sinne sind verderbt, sagt Paulus, und genauso wie die Schlange Eva verführte, durch ihre List, genauso ist auch in euren Köpfen, ist in euren Herzen, ist in euren Sinnen etwas geschehen, wo Satan einbrechen kann. Ja, liebe Geschwister, es ist leider möglich, dass der Satan auch Gläubige, auch uns, verderben kann und vor allem in unseren Gedanken. Wir haben gestern Abend einen Satz gehört aus dem Buch von MacArthur über das Gewissen. Genau dort setzt er an. Dort ist unsere schwache Stelle, weil niemand es sieht. Nur das Gewissen sieht es. Und wir sind in der Gefahr, dieses Gewissen abzutöten. Ich bin überzeugt, Ananias und Sapphira, sie hatten auch ein Gewissen. Und es ist so, wenn ein Christ in schlimme Sünden fällt, dann muss er mindestens 8 oder 10 Ampeln bei Rot überfahren. Da ist einmal die Ampel unseres Gewissens und dann wird das Gewissen sich nochmal melden. Wenn du dann aber immer noch über eine rote Ampel fährst, ja, so wie ein Zug, der einfach die roten Lichter missachtet und der einfach weiterfährt. Und da gibt es 1, 2, 3, 4, vielleicht 5-mal solche Warnsignale und du alle in den Wind schlägst, ja, dann ist ein großes Unglück gar nicht zu vermeiden. Die Sünde von Ananias und Sapphira ist sicher nicht von heute auf morgen eine solche schlimme geworden. Sondern es ist meistens ein Prozess, der irgendwo einmal angefangen hat und dem man nicht Einhalt geboten hat zur Zeit. Und das ist ganz wichtig. Wir dürfen uns keine Illusionen machen. Der Satan kann in einem jeden Leben von uns wirklich eine Bresche schlagen. Genauso wie das Volk Israel, als sie angegriffen wurden von den Chaldäern. Früher oder später haben sie in die Mauer einen Riss gemacht. Und dann war es um sie geschehen. Wir wollen noch einen Vers lesen, weil das so wichtig ist. Im 2. Timotheusbrief. Im 2. Timotheusbrief, und hier geht es auch um Gläubige, Kapitel 2, wo Paulus sagt, wie ein Knecht Gottes sich verhalten soll. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, Vers 24, 2. Timotheus 2, 24, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, die von ihm gefangen sind, für seinen Willen. Also es ist für Christen möglich, so von Teufel gefangen zu sein dass wir seinen Willen auch tun. Und der Knecht des Herrn braucht viel Weisheit, um mit solchen Leuten umzugehen, dass er richtig mit ihnen redet und dass er sie in der richtigen Art und Weise zurechtweist, damit Gott es doch schenken möge, auch einem solchen Buße zu geben, zur Erkenntnis der Wahrheit. Aber hier steht einmal die Tatsache geschrieben, dass Gläubige in solche Fallstricke geraten können, dass sie sogar den Willen des Teufels wirklich tun und in solchen Dingen leben. Also es ist wirklich töricht, wenn wir meinen, Gläubige, einfach weil wir christlich sind und gläubig sind, der Satan kann uns überhaupt nichts anhaben. Also dem ist nicht so. Wir müssen geistlich kämpfen. Wir müssen dem Herrn nahe sein. Und vor allem, der Herr muss unsere Herzen erfüllen. Wenn unsere Herzen voll sind mit dem Herrn, dann kann der Satan uns nichts antun. Nichts. Aber in dem Moment, wo wir nicht erfüllt sind mit dem Heiligen Geiste, wo der Herr nicht an erster Stelle in unserem Leben steht, wo wir irgendwelche Kompromisse eingehen oder so in Mittelmäßigkeit wandeln, so ein bisschen auf beide Seiten hinken, da wird's gefährlich. Da wird's gefährlich. Da beginnt der Satan auf einmal wieder Land zurückzuerobern. Und das kann so weit kommen wie hier, Apostelgeschichte 5. Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Ein ganz ernster Satz. Dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast, blieb es nicht dein, wenn es so blieb? War es nicht in deiner Gewalt? Was ist es, dass du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen hast? Kann ein Christ so weit kommen, dass er so in Sünde, so in Lüge, so in Bosheit fällt? Antwort: Ja. Leider ja. Und das soll uns wachsam machen, das soll uns wachrütteln, das soll uns auch wirklich auf den Herrn Jesus werfen. Es soll uns einfach zeigen, die Gefahr ist groß und wir brauchen den Herrn Jesus. Wir brauchen ihn. Er ist unsere Burg. Er ist unsere Zuversicht. Er ist unser Schild. Er ist unsere hohe Feste. Und wenn wir in ihm sind und in ihm wohnen und in ihm bleiben, wie er es uns ja immer wieder gesagt hat, dann kann der Feind uns nichts antun. Aber wenn wir das nicht tun, wehe uns, dann wird der Satan ganz sicher versuchen, unsere Herzen zurückzuerobern. Nun, wie kann der Satan Raum gewinnen? Natürlich, wie wir das schon gesagt haben, das beginnt langsam. Aber es beginnt irgendwo dann auch Vorsätzlichkeit zu werden. Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Und wenn man einmal so weit ist, dann ist man schon sehr tief unten. Wenn unsere Herzen schon denken, ich will sündigen, ich will das tun. Und dann beginnt man auch, Gott zu versuchen, wenn man vorsätzlich sündigt. Denn später, als dann die Frau hineinkam und Petrus sie fragte, sage mir, habt ihr für so viel das Feld hingegeben? Vers 8. Sie aber sprach, ja, für so viel. Petrus, Vers 9, sprach zu ihr, was ist es, dass ihr übereingekommen seid, den Geist des Herrn zu versuchen? Das heißt, Gott zu versuchen. Und das ist eine ganz schlimme Sünde. Das ist die schlimme Sünde, die auch das Volk Israel immer wieder getan hat. Immer wieder in diese Sünde gefallen ist. Das heißt, einfach zu versuchen oder versuchen herauszufinden, wie weit kann ich sündigen, bis Gott mich schlägt. Ich will es wissen. Ich will wissen, ob er mich schlägt oder nicht. Und Gottes Güte und Gottes Langmut und Gottes Liebe richtig auf die Probe zu stellen. Ich will wissen, ob du mich wirklich schlägst. Ich sündige und ich will sündigen und ich werde es tun. Vorsätzliche Sünde in der offenen Herausforderung Gott gegenüber. Und da sind wir schon wirklich oben auf der Zinne der Bosheit. Und das war es auch, das war eine der schlimmsten Sünden des Volkes Israels überhaupt, die Gott auch immer wieder immer wieder gewaltig richtete, mächtig richtete. Das hat Gott nie ertragen, wenn man ihn versuchte. Nun, liebe Geschwister, man redet eigentlich nicht gerne über solche Dinge, viel lieber über Erbauliches. Aber wir müssen uns diesem auch stellen. Denn wenn es hier steht in der Apostelgeschichte, dann hat das uns was zu sagen. Und das war natürlich eine Riesenschwierigkeit, eine dieser Schwierigkeiten, dieser Hindernisse. Diesmal brach diese Schwierigkeit von innen her, von der Gemeinde her, über die Gemeinde, über das Zeugnis Gottes herein. Und wir sehen wieder, wie der Herr Gnade schenkte, um dieses Hindernis zu überwinden. Und seine Antwort war Zucht. Seine Antwort war Zucht. Ja, wir haben einen Gott, der seine Kinder züchtigt, der Zucht anwendet. Und Zucht heißt Korrektur. Und diese Korrektur kann mannigfaltig sein. Es kann ein Bibelwort sein, es kann eine Ermahnung sein, es kann ein Bruder sein, der auf uns zukommt. Es kann aber auch der Herr selber züchtigen, direkt, durch Krankheit, durch irgendwelche Umstände. Der Herr züchtigt uns auch durch ein schlechtes Gewissen. Und wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, müssen wir Gott wirklich dankbar sein. Denn das ist Gottes Zucht, das ist ein Schmerz, der unsere Herzen durchbohrt. Und dieser Schmerz ist eine Züchtigung Gottes, die uns zur Buße, die uns zur Bekennen unseren Sünden leiten soll und die uns zur neue Hingabe stimulieren soll. Und das ist ganz wichtig, dass wir dieses Gewissen nicht irgendwie abtöten oder irgendwie uns einreden, das wäre irgendeine religiöse Manipulation, sondern wir Gott wirklich danken sollen für ein feines Gewissen und für ein schmerzendes Gewissen. Denn ein schlechtes Gewissen, es schmerzt einen Christen. Und das soll uns dahin bringen, unsere Sünden dem Herrn zu bekennen. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht. Und er wird uns unsere Sünden vergeben. Und da gibt es wunderbare Gewissheit darüber. Und genau das war das Problem von Judas. Denn auch sein Herz wurde erfüllt von Satan. Steht wortwörtlich so geschrieben in Johannes 13, Vers 27. Satan fuhr in ihn. Und wir sehen, wie der Herr Jesus ihn bis zum Letzten gewinnen wollte. Wie er ihn bis zum Letzten gewinnen wollte für sich, für seine Liebe, für die Errettung. Und wie er sein Gewissen und das Reden des Herrn und alle Versuche, ihn zu gewinnen, in den Wind geschlagen hat. Und genau er war es dann, der ein schlimmes Ende fand. Liebe Geschwister, das sind sehr ernste Worte. Wir würden lieber nicht darüber reden. Wir würden lieber nur über die Liebe Gottes reden. Lieber nur über die Gnade des Herrn reden. Wir würden lieber sagen, ja, es ist alles nicht so schlimm und alles nicht so wichtig. Das können wir, das dürfen wir nicht. Wir müssen auch über Sünde sprechen. Und wir müssen sagen, solange wir hier in dieser Welt sind, ist es mit der Sünde so wie im Leben von Kain. Wo ist die Sünde? Gleich hinter der Tür. Da wartet sie. Die Sünde ist nicht weit von unserem Leben weg. Eben gerade weil unser irdischer Leib ein Leib der Sünde ist. Und weil wir in unserem irdischen Leib die alte Natur immer noch mit uns herumtragen, müssen wir uns hüten und wachsam sein und einander ermahnen, wachsam zu sein und in der Hingabe zu leben. In einem Leben der Heiligung, im Bekennen unseren Sünden und es nicht so weit kommen zu lassen, dass wir in ein Fahrwasser geraten, wie dieses Ehepaar. Und dann so schlimm vom Herrn, die dann so schlimm vom Herrn gezüchtigt worden sind. Ja, wir wissen, dass die Zucht Gottes ein schlechtes Gewissen sein kann, aber wenn Christen nicht mehr auf ihr schlechtes Gewissen reagieren, dann wird Gott ganz sicher die Zuchtmaßnahmen verstärken. Wir lesen im Korintherbrief, ihr kennt die Stellen alle, dass Paulus sagt, es sind unter euch einige, die sind schwach, die sind krank und ein Gutteil ist auch entschlafen. Das war eine Züchtigung Gottes. Sie haben das Brot und Wein, sie haben es. Gerade jüngere Geschwister meinen, der Satan kann mir überhaupt nichts mehr antun. Aber auch ältere Geschwister manchmal meinen das. Und das ist eine so große Lüge des Teufels. Nun, wir brauchen Gottes Züchtigung. Und nicht immer, liebe Geschwister, wenn uns eine Krankheit befällt oder sonst irgendetwas geschieht in unserem Leben, in unseren Umständen, es ist nicht immer eine Prüfung. Es kann eine Prüfung sein. Manchmal ist es auch eine Züchtigung. Und jeder Christ muss herausfinden, er muss, wenn irgendetwas geschieht, wir müssen vor das Angesicht Gottes treten und uns wirklich fragen, Herr, was ist es? Ist es eine Prüfung, eine Glaubensprüfung? Das kann so sein. Das ist absolut möglich, dass die Sünde überhaupt nichts damit zu tun hat. Weil wir wissen aus der Schrift, dass es Glaubensprüfungen gibt, aber es gibt auch Züchtigungen. Wir Geschwister aber haben immer die Tendenz zu sagen, wenn etwas geschieht, ach, das ist eine harte Prüfung. Sind immer alles nur Prüfungen? Sind nicht alles nur Prüfungen, manchmal sind es auch Züchtigungen Gottes. Aber wenn es eine Züchtigung ist, dann weiß es der Betreffende. Ganz genau. Und wir tun gut daran, auf solche Warnsignale zu hören und uns vor dem Herrn wieder neu zu beugen. Weil eben gerade Ananias und Sapphira uns lehren, dass wir die Gnade Gottes nicht für billig, einfach als billige Ware ansehen dürfen, sondern wir haben eine Verantwortung. Eine Verantwortung in unserem Zeugnis, in unserem Wandel. Und wir müssen die Sünde von unserem Leben entfernen. Wir sehen noch etwas in diesem Abschnitt, etwas ganz Wichtiges. Die Frau Sapphira kommt, ohne zu wissen, was geschah, 3 Stunden später in den Raum. Sie wusste noch nichts von dem Vorfall. Und es ist ganz interessant, dass Petrus auch sie ins Verhör nimmt. Und sie sagt, sage mir, ob ihr für so viel das Feld hingegeben habt. Sie aber sprach, ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr, was ist es, dass ihr übereingekommen seid, den Geist des Herrn zu versuchen? Liebe Schwestern, hier steht auch eine wichtige Lektion über das Untertansein der Frau. Denn es wird ja oft gelehrt, Frauen seid euren Männern untertan in allem. Und häufig wird das so verstanden, die Frau muss einfach alles tun, was der Mann sagt. Am besten schaltet sie ihr Hirn aus. Sie muss einfach nur tun, was der Mann sagt. So wie im Militär, ja. Als ich im Militär war, hat man das von uns erfordert. Also Hirn ausschalten, nicht denken. Was die sagen, das musst du tun. Und wenn sie sagen, spring in den Tod, dann springst du in den Tod. Ja, nicht denken. Keiner darf denken. Also so ist es nicht. Und gerade das ist ein Beispiel, dass Untertansein der Frau in einer christlichen Ehe eben nicht bedeutet, die Sünden des Mannes zu decken. Gar nicht. Sie hätte ihr Leben gerettet, hätte sie sich nicht mit ihrem Mann eins erklärt in dieser üblen, in dieser bösen Sache. Wenn Mann und Frau in der Ehe einig sind, dann ist das etwas sehr Schönes. Aber einig im Herrn, einig im Guten, einig in der Nachfolge. Aber hier sehen wir Mann und Frau eins in der Sünde. Was hätte sie sagen sollen? Wie hätte sie sich verhalten sollen, Sapphira? Sie hätte sich ganz sicher gegen ihren Mann stellen sollen, im Privaten. Lieber Mann, ich bin nicht einverstanden. Das ist Sünde. Ich werde nicht mitmachen. Ich liebe dich zu sehr. Ich will dich nicht ins Verderben retten sehen. Gläubige Ehefrauen haben eine Verantwortung, eine geistliche Eigenverantwortung. Sie müssen sich geistlich selber ernähren. Sie haben ein geistliches Urteilsvermögen und ein eigenes, eigenständiges geistliches Gewissen. Und sie sollen ihrem Mann helfen, in der Heiligung zu leben und in der Heiligung zu wandeln. Ihn aufmerksam machen auf Schwachheiten und Sünden und Nachlässigkeiten, aber ganz sicher nicht ihn decken oder ihn ermutigen zur Sünde. Ganz sicher nicht. Erinnert euch an das Beispiel von Abigail, als David kam und Nabal, der ein Tor war, wie sein Name sagt, diese Leute arg behandelte, und Abigail wusste ganz genau, jetzt geschieht was. Jetzt wird was Schlimmes geschehen. Wenn ich jetzt nichts tue, dann kommt großes Unheil über uns alle. Und dann hat sie begonnen, etwas Eigenmächtiges zu tun, ohne dass es der Mann wusste. Und das war gut. Weil wenn der Mann in der Sünde lebt, dann muss die Frau sich ihm entgegenstellen. Eine christliche Frau tut das, um ihm zu helfen, aus der Sünde herauszukommen. Und das ist ganz wichtig, liebe Schwestern, dass ihr das wisst. Untertan sein heißt nicht einfach nur Kopf einziehen, Ja sagen, sondern in einer christlichen Ehe muss ein Dialog da sein. Und ein christlicher Ehemann tut gut daran, seine Frau zu ermutigen. Sag mir, was denkst du über die Sache? Was empfindest du? Redet Gott so zu uns? Oder wenn eine Frau einem Mann sagt, du, ich habe dich schon lange nicht mehr Bibel lesen, was ist denn eigentlich los? Eine gute Sache. Ja, liebe Schwestern, das ist die Aufgabe der Frau, die eine Gehilfin ist dem Mann. Aber trotzdem die Unterwürfigkeit, das Untertansein zu anzunehmen und auch zu praktizieren, wenn der Mann im Einklang mit Gottes Willen handelt. Es ist schön, wenn ein christlicher Ehemann hört von seiner Frau, ich weiß, du hast gebetet, ich habe auch gebetet. Und das, was du in deinem Herzen hast, ist ganz sicher etwas, was Gott ehren kann. Ich wäre vielleicht einer anderen Meinung, vielleicht würde ich eher das oder dies anders tun, aber du bist das Haupt der Gemeinde, entscheide. Ich finde das gut. Das ist schön. Das ist eine christliche Ehe. Und hier sind zwei Geschwister heimgegangen, früh, in Unehre. In der ganzen Kirchengeschichte hat man über Ananias und Sapphira gesprochen. Man kennt sie heute noch. Jeder Christ wird sie im Himmel noch kennen. Ananias und Sapphira ist doch eigentlich etwas sehr, sehr Trauriges. Aber Gott hat hier uns ein Zeichen gesetzt, dass wir hier einfach nicht über die Schwelle gehen dürfen. Wir dürfen nicht mit der Sünde spielen. Wir dürfen nicht die Sünde dulden in unserem Leben. Und die ganz schlimmen Sünden sind auch Hochmut, Eigendünkelei, sich selbst profilieren wollen im Reiche Gottes, in der Gemeinde sich einen Namen machen, irgendwie eine Position erreichen. Und dann kommt die Geldliebe dazu. Liebe Geschwister, wie viele hat die Geldliebe schon ins Verderben gebracht? Die Geldliebe. Ich glaube, dass im Leben eines Christen es zwei Punkte gibt, wo man unwahrscheinlich wachen muss. Zwei. Der eine Punkt ist der moralische Punkt. Sexualität. Dass man sich dort nicht verunreinigt. Und der zweite Punkt ist Geld. Geld ist Macht. Und die Sexualität ist einfach ein Angriffsfeld in unserem Fleisch, wo Satan immer wieder versucht, uns zu verunreinigen. Denken wir an König David. Wann ist er in Ehebruch gefallen? Als er ein junger Mann war? Nein, nein. Da war er etwa sicher so gegen die 50, 40, 50 Jahre alt. Ja, ja. Aber auch Geld, liebe Geschwister. Wie gehen wir um mit dem Geld? Wie gehen wir um? Oh, wie schön ist es einfach, wenn wir unser Leben ganz dem Herrn hingeben und sagen, Herr, mein Leben gehört dir. Alles, was ich habe, es gehört dir. Wenn du es willst, nimm es von mir. Zeig mir, was ich mit meinem Geld tun soll. Wie viel gehört mir? Wie viel ist schon dir, weil du es mir gegeben hast und es auch wieder nehmen willst und es einsetzen willst, irgendwo in der Mission, irgendwo im Reich Gottes. Herr, zeige mir, was ist dein Weg? Lassen wir uns doch nicht von irgendwelchen irdischen Dingen den Kopf verdrehen. Lassen wir es doch nicht so. Lassen wir es doch nicht so. Denn wenn wir ein Zeugnis sein sollen oder wollen für den Herrn, dann muss die Sünde gerichtet sein im Hause Gottes. Dort muss das Gericht anfangen. Und wir müssen neu lernen, wirklich die Sünde zu hassen und vor ihr zu zittern. Denn es ist der Menschenverderben. Und es ist auch mein Verderben. Und glauben wir ja nicht, wir seien einfach jetzt, weil wir gläubig sind, vor der Sünde immun. Sind wir nämlich. Sie aber fiel alsbald zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die Jünglinge hereinkamen, fanden sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Manne. Es kam aber große Furcht über die ganze Versammlung und über alle, welche es hörten. Und diese Furcht war eben auch ein Merkmal dieser erweckten Gemeinde. Wir haben schon einige Merkmale jetzt gesehen in diesen vergangenen Stunden. Wir haben gesehen, das war eine Gemeinde, die betete, die freimütig evangelisierte, die Zeugnis ablegte von der Auferstehung des Herrn Jesus. Sie waren mit dem Herrn erfüllt. Sie hatten alles gemeinsam. Ihre Gemeinschaft war wunderbar. Aber es kam auch große Furcht an. Ich glaube, wir müssen ein solches Gefühl wieder ganz neu lernen. Vor der Sünde müssen wir wirklich Angst haben. Angst, weil die Sünde wirklich zu nahe ist und weil sie zu großen Schaden anrichtet in unserem Leben. Angst, weil es eine gesunde Angst ist. Genauso, wenn wir Auto fahren und irgendwie einen Schrecken kriegen, wenn irgendetwas geschieht, was uns und andere in Gefahr bringen könnte. Das ist eine Angst, die positiv ist, die echt gut ist. Und diese große Furcht, die hat wirklich dazu beigetragen, dass das Evangelium weit hinausgetragen wurde und viele, viele, viele noch zum Glauben gekommen sind. Wir wollen zum Abschluss noch ein paar Verse lesen aus Psalm 78. Wo das Volk Israel uns ein Beispiel des Ungehorsams, der Verstocktheit und wie es dem Herrn doch wirklich weh tat. Und ja, wir wollen lesen im Vers 18. Lesen wir auch den Vers 17. Doch fuhren sie weiter fort, wieder ihn zu sündigen, indem sie gegen den Höchsten widerspenstig waren in der Wüste. Und sie versuchten Gott in ihrem Herzen, indem sie Speise forderten für ihr Gelüst. Und sie redeten wieder Gott, und sie sprachen, sollte Gott in der Wüste einen Tisch zu bereiten vermögen. Och, war das böse. Dieser gütige Gott, ihn so herauszufordern. Und so lesen wir dann im Vers 40 wieder. Wie oft waren sie widerspenstig gegen ihn in der Wüste, betrübten ihn,
in der Einöde. Und sie versuchten Gott wiederum und kränkten den Heiligen Israel. Sie gedachten nicht an seine Hand, an den Tag, da er sie von dem Bedränger erlöste. Und noch Vers 56. Aber sie versuchten Gott, den Höchsten, waren widerspenstig gegen ihn und seine Zeugnisse bewahrten sie nicht. Und sie wichen zurück und handelten treulos wie ihre Väter und sie wandten sich um gleich einem trügerischen Bogen und sie erbitterten ihn durch ihre Höhen und reizten ihn zur Eifersucht durch ihre geschnitzten Bilder. Gott hörte es und er grimmte und er verachtete Israel sehr. Ja, liebe Geschwister, lasst uns doch diese Worte wirklich zu unseren Herzen reden und möge es uns der Herr schenken, dass wir wirklich erfüllt sein können von dem Herrn Jesus, von seiner Liebe, von seiner Gegenwart. Dann kann der Böse uns nichts anhaben. Nichts. Ich habe die schöne Geschichte gehört von einem kleinen Mädchen in der Kinderstunde. Und sie sagte der Lehrerin, wissen Sie, manchmal klopft der Teufel an meine Herzenstür und will herein. Und ich sage dann, Herr Jesus, geh du, mach auf. Ja, kindlich. Kindlich, aber schön. Wenn der Teufel an unsere Herzen klopft, sagen wir doch, Herr Jesus, mach du auf, ist besser. Aber dazu muss unser Leben voll sein von ihm. Denn wenn wir ferne sind vom Herrn Jesus, wer geht und macht die Türe auf? Wenn wir sie öffnen, dann kommt er herein. Aber wenn der Herr hingeht und die Tür öffnet, dann geht er wieder. Wollen wir noch beten?